Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Heute wieder hier aus dem Parkhotel Heilbronn, aus der Skybar 1042. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die 30. Sendung schon und ein ganz besonderer Gast, über den ich mich freue, nämlich Thomas Bornheim, den Geschäftsführer der Coding School 42 Heilbronn. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist. Ja, wir Programmierer unter uns sind ja per Du sozusagen.
Ja, vielen Dank, Uwe, für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Gibt viel zu besprechen. Mal sehen, was wir alles in 30 Minuten hinein bekommen. Und Sie können sich natürlich auch, wir müssen also wechseln von Du zum Sie, zu den Zuschauern. Sie können sich natürlich informieren im Newsletter der Stimme Chefredaktion unter der eingeblendeten Adresse und auch wie immer Vorschläge für Gäste und Fragen an diese Adresse schicken. Und wie immer ist natürlich auch dieses Gespräch als Podcast abrufbar unter den verschiedenen Podcast-Plattformen. Also auch hier ein Gruß an all diejenigen, die sich ohne Ausrede als Podcast anhören. Jetzt wollen wir gleich mal Grundsätzliches klären, Thomas. École 42, 42, Coding School, was gilt denn jetzt? Wie heißt er denn tatsächlich?
Ich sage immer 42 und das kann ich auch jedem empfehlen, aber jeder darf es auch so nennen, wie er möchte. Ja. Ich sage 42 Heilbronn.
42 Heilbronn, ja. Gut, dann ist es mal klar, weil es begann, glaube ich, bei École 42, da mussten die Leute nochmal ihre alten Französisch-Vokabeln rausnehmen, weil die Ursprünge dieser Schule kommen ja aus Frankreich.
Ganz genau, die 42 wurde 2013 in Paris eröffnet. Wurde damals von einem Internetmilliardär gegründet sozusagen und auch auf der Grundlage, das ist ganz spannend, dass es da eben auch schon eine Art Fachkräftemangel in Anführungsstrichen gegeben hat. Er hat selber viele Internetunternehmen gehabt und hat gesagt, ich brauche Leute, die diese Programmierfähigkeiten haben und auch direkt ins Praktische bei mir einsteigen können. Ja, und hat dann die 42 gegründet.
Wenn man es mal in einem Satz sagen müsste, was verbirgt sich denn hinter eurer Schule?
Eine Programmierschule, die andere Lernoptionen anbietet als andere Lernorte. Und das ist zum einen das Peer-Learning, dass man ganz stark mit anderen zusammenarbeitet, viel, viel stärker als in anderen Lernformaten, also fast ausschließlich. Und projektbasiertes Lernen. Das heißt, ich lerne Programmieren und ich lerne die Tätigkeit, indem ich sie ausführe, indem ich wirklich Programme schreibe. Das ist ein bisschen so, das ist zwar eine sehr, sehr abstrakte Tätigkeit, aber das Lernkonzept funktioniert im Grunde genommen so, wie wir uns Fußball vorstellen. Dass man einfach sagt, so hier ist der Ball, hier ist das Spielfeld, das ist das Tor und jetzt leg mal los. Und im Vergleich zu, lies mal ein Buch über die Regeln, wie man Fußball spielt oder eine Theorie, wie die moderne Taktikanalysen aussehen.
Also der alte Beckenbauer sagt, geht raus und spielt Fußball, ne? Also so ungefähr. Ne? Einfach mal loslegen.
Richtig.
Wir wollen ja als Erklärsendung heute tätig sein und mal ein bisschen in die Blackbox reinschauen, dass die Menschen hier in der Wissensstadt Heilbronn auch ein bisschen was erfahren. Für viele ist ja KI, IPI 42, ein Buch mit 7 Siegeln. Ist es schon greifbarer geworden? Was meinst du in den letzten Jahren? Ist es mehr bei den Leuten angekommen?
Ich hoffe. Ich glaube, das ist nicht einfach, die Leute zu erreichen. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Sache. Hat viel mit Social Media zu tun, mit neuen auch Medienverhalten. Aber was ich sagen kann, ist ja, dass wir haben jetzt 330 Studierende und dass wir darüber jetzt auch immer mehr mit unseren Aktionen, die wir machen, jetzt das KI-Festival, dass wir immer mehr reinwirken wollen und immer mehr uns bekannt machen wollen. Das tut man, glaube ich, idealerweise, indem man Dinge tut, erreicht, indem man auch wirklich wirkt. Wir haben jetzt die ersten Studierenden, die in Unternehmen reingehen. Wir hoffen, dass das weiterspricht und dass wir dann einfach noch bekannter sind als jetzt schon.
Ja, bekannt wird man natürlich vor allen Dingen, wenn man Beilagen in der Heilbronner Stimme veröffentlicht. Das habt ihr ganz gut gemacht. Also hier haben wir sie, diese wunderbare Beilage, können wir hier nochmal zeigen. Nämlich, ihr habt ja das Festival am Wochenende, kommen wir nachher auch nochmal ganz drauf. Ganz spannende Sache, wo man natürlich auch einiges erfahren kann. Ich möchte ein bisschen was zu deiner Vita sagen, weil nicht jeder kennt dich ja von Haus aus, Jahrgang 75, seit 2020 Geschäftsführer bei 42 Heilbronn. Du warst 14 Jahre bei Google, in verschiedenen Positionen tätig, in Kalifornien, in Irland, in Indien.
Ja.
Die Karriere hast du begonnen im Medienbereich mit Stationen bei der ARD, bei der BBC. Und du hast aber studiert vergleichende Literatur, Geschichte und Philosophie. Wie kommt man denn von so einem Studiengang dann zur KI?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich muss da gleich dazu sagen, das Studium ist ja mal so eine Sache, die man tut. Und glaube ich auch hier in Deutschland ist dann viel immer, dass man hat dann eine Sache gelernt, dann gibt es ein Zertifikat und sagt, das bist du jetzt. Und ich habe jetzt eben nicht so einen Lebensweg und ich glaube, viele, viele andere Menschen dann vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, müsst dafür, um das zu erklären, wirklich auch diesen Weg, wie kommt man auch zu Google oder wie kann man dann auch da so ein bisschen seine Projekte da erfolgreich abschließen. Dazu gehört, dass ich mit 12 oder 11 könnte es auch gewesen sein, meinen ersten Computer bekommen habe. Dass ich da angefangen habe, schon mal ein bisschen in der Volkshochschule war das damals zu programmieren. Okay. Mhm. Zumindest da schon diese Grundlagen mitbekommen habe. Ich bin das dann irgendwann losgeworden. Ich war ein Jahr als Austauschschüler in den USA und habe dann gemerkt, ich muss den Computer nochmal beiseite stellen. Sonst das war nicht so das Richtige für mich. Da wollte ich dann auch ein bisschen leben oder lernen, wie man lebt. Aber ja, wie kommt man da so hin? Bei mir, glaube ich, ganz stark über Begeisterung, über den inneren Impuls. Und mich hat Literatur, Philosophie und Geschichte unglaublich begeistert nach der Erfahrung in einem anderen Land, in den USA, auch richtig in den Südstaaten, also in Trumpistan, wirklich zu lernen und zu verstehen, wie unglaublich unterschiedlich Menschen denken können, wie sich unterschiedliche Mentalitäten entwickeln. Und das hat mich total begeistert, so sehr, dass ich dann gesagt habe, ich habe viel amerikanische Literatur gelesen, habe auch den Bezug zu den Menschen herstellen können. Und das war mein Thema. Dafür habe ich gebrannt.
Super, super spannend. Der erste PC, da müssen wir gleich nachhaken. Rat auch gerne mal ein kleines Geheimnis. Also als ich vor 40 Jahren Ausbildung gemacht habe, damals noch im Elektrohandel hier, habe ich Commodore C64 verkauft. Das war einer der ersten PCs, die ich zu kaufen. Hattest du auch mal einen?
Ich hatte den Amiga, aber vielleicht, also genau nochmal da zurück, es war eine spannende Zeit, ne? In den 80ern, ja. Und das war diese erste Welle, wo dann ja Computer, ja, oder Heimcomputer überhaupt gekommen, ja, sind. Ja,
mit Floppy-Disk und so, ne?
Ja. Und das hat, ja, genau. Und also ich glaube, eine Sache ist da sehr gut gelaufen, eine Sache ist nicht so gut gelaufen. Die Sache, die gut gelaufen ist, ist, dass wir es geschafft haben, eine Technologie in was Spielerisches umzusetzen, sodass viele Menschen, junge Menschen, so wie ich, auf diese Technologie zugegangen sind und gesagt haben, ich spiele da jetzt mit rum. Und dass man irgendwann hinter die Spiele guckt, ist dann vielleicht auch ganz normal, ist eine tolle Sache. Was wir nicht so gut hinbekommen haben, ist, glaube ich, wir haben damals viel im Marketing übermäßig Jungs wurden da angesprochen. Mhm. Und so eine männliche Kultur, die Spiele, die entwickelt wurden, sehr viel Kriegsspiele. Also so das ist, glaube ich, das haben wir immer noch so eine Nachwirkung, auch einfach für diese Schwierigkeit, auch Frauen für Technologie und auch vor allem für IT zu begeistern.
Ja, vor allen Dingen ist, glaube ich, auch so, es geht rasend schnell. Also wenn wir nachher noch über ChatGPT sprechen, wenn man überlegt, im November war das noch gar kein Thema, jetzt überrollt es einen an allen Ecken und Enden. Selbst Google ist da überrascht gewesen und da werden wir sicherlich noch ein bisschen drauf eingehen können. Jetzt wollen wir aber zunächst mal über die 42 Heilbronn sprechen. Private, kostenlose Programmierschule mit einem innovativen Ausbildungskonzept, das ich mir früher auch gewünscht hätte, nämlich ohne Bücher, Klassen und Lehrer. Und das funktioniert.
Ja, also tatsächlich funktioniert es. Ich war bei mir so, ich wusste das ja auch nicht genau, ob es funktioniert. Und ja, ich habe den Job ja in der Corona-Zeit angetreten.
Ah ja.
Ich wusste schon, dass es funktioniert, weil einer unserer ersten Mitarbeiter selber 42-Student gewesen ist und exklusiv über das 42-Modell Programmieren gelernt hat, weil er in Mexiko ein Unternehmen aufgebaut hat mit seinen Fähigkeiten, das mittlerweile auch mehrere Millionen Dollar wert ist. Und der arbeitet bei uns. Und daher wusste ich halt, okay, grundsätzlich, ich habe schon mal ein Beispiel, wo ich weiß, es funktioniert. Und mittlerweile haben ja die ersten 40 Beispiele von Studierenden, die hier in der Region jetzt in Praktika oder schon in Vollzeitbeschäftigung sind und ihre Fähigkeiten jetzt einsetzen.
Auf die kommen wir auch gleich zu sprechen. Was ganz interessant ist, es kann jeder eigentlich mitmachen, für jeden zugänglich, unabhängig vom Bildungsgrad, vom sozialen Hintergrund, von Zeugnissen, auch von der Altersspanne.
Ja.
Jüngste und Älteste.
Also Jüngste, und das ist die eine der wenigen Voraussetzungen, die wir haben, 18 Jahre alt muss man sein. Älteste Studierende ist, glaube ich, im Moment 47 oder 48. Kann hier ein bisschen falsch liegen, aber wichtig ist eben anzuzeigen, ist eine unglaubliche Spanne. Durchschnittsalter ist 26 und das ist auch das Spannende an unserer Schule. Ich habe ja gesagt Peer Learning, das heißt, man lernt mit anderen, und wir kriegen da zum Beispiel eben dieses tolle Feedback von Leuten, die sagen, ich gehe da rein, ich muss ja mit anderen lernen, und für die 18-Jährigen ist es total toll zu sagen, ich arbeite da mit jemandem zusammen, die andere Person ist 31 und ich habe hier die Möglichkeit, Sachen über das Leben zu lernen oder mich auszutauschen. Die ich anderswo nicht so habe. Alle meine Freundinnen haben diese Möglichkeit nicht. Und dasselbe auch mit der Vielfalt, die wir haben. Wir haben über 40 Länder bei uns vertreten, Menschen aus über 40 Ländern. Campussprache ist Englisch. Die Geschichten, dieser Austausch, dieses Weltbürgertum ist auch eine ganz, ganz schöne Sache, die wir da anbieten können.
Wie bewirbt man sich und welche Tests muss man eigentlich bestehen, bis man dann tatsächlich auch angenommen wird?
Ja, also genau, wie kommt man da rein und wie kann man selber da mitmachen? Also ich hatte schon gesagt, es ist kostenlos. Das Studium, auch die Aufnahmeprüfung, die es da gibt, ist kostenlos, und das ist das große Wort. Aufnahmeprüfung, wir schauen nicht nach Abi. Du musst keinen Schulabschluss haben. Und wir haben viele Leute, die genau auch aufgrund von verschiedenen Talenten dann einfach den Schulabschluss nicht gemacht haben. Okay. Und dann zu uns kommen. Und es gibt so zwei Stufen. Einmal gibt es zwei Online-Spiele. Da geht man einfach auf unsere Seite, meldet sich an, hat dann so ein Konto und macht diese Spiele und schaut, dass man zu einer gewissen Stufe kommt. Das ist dann noch relativ bequem, sage ich mal. Aber muss sich da schon ein bisschen hinsetzen. Also ich selber habe da, als ich in meiner Bewerbungsphase gewesen bin, saß ich da schon so eine 1,5 Stunden dran oder 2. Und die nächste Stufe ist dann ein Auswahlverfahren vor Ort. Und es ist ein Auswahlverfahren, das ist richtig cool. Es nennt sich Piscine. Und du gehst hin, jeden Tag machst du eine Aufgabe. Du bist schon komplett in diesem 42-System drin. Du machst das mit vielen, vielen anderen Leuten in diesem Bewerbungsverfahren. Und du kannst für dich rausfinden, ist das überhaupt was für mich? Weil ja, auch wenn es kostenlos ist, es kostet ja Lebenszeit. Ja. Und da muss man wissen, das ist es.
Was ist denn der Eignungstest wert, wenn man doch eigentlich auch KI dafür verwenden kann? Oder wie könnt ihr das rausfiltern?
Man kann für viele Sachen KI verwenden, das ist richtig. Wir haben aber, also innerhalb dieser Aufnahmeprüfungen könntest du jetzt jeden Tag oder die Projekte, die du an jedem Tag machst, die könntest du auch über KI programmieren, absolut. Ja. Aber wir machen jede Woche, am Ende der Woche, wir quasi wissen, so und so viele Lerneinheiten, so viele Lerninhalte wurden dann hoffentlich vermittelt, da haben sich Leute angeeignet. Das ist ja wirklich komplett, Leute lernen ja komplett selber. Wir haben keine Klassen, wir haben keine Vorlesungen, wir haben keine Kurse, nichts. Es ist alles nur, ich lerne, indem ich das tue. Mhm. Und am Ende der Woche muss ich das dann beweisen in einer Prüfung, da werden richtig die Handys abgegeben. Also da gibt es keine Chance, groß mit der KI zu fliegen. Die Leute sind wirklich, also wir sind da wirklich streng. Das heißt, wenn du aufs Klo, ist ein bisschen wie bei der Jura-Abschlussprüfung, wenn du aufs Klo gehen musst, dann wird das da aufgeschrieben. Also so prüfen wir das dann.
Wenn man sich jetzt die rasende Entwicklung bei der KI anschaut, bei der künstlichen Intelligenz, stellt sich ja die Frage, wie lange braucht man eigentlich noch Programmierer, wenn die KI so schnell selbstlernend ist?
Ich glaube, also eine tolle Frage. Und ich glaube, man muss es so ein bisschen aufsplitten. Also das wird sich in ganz vielen Berufsbereichen, werden sich Berufsbilder verändern oder die Tätigkeiten, die man in Berufen macht. Wir werden viele Fleißarbeit, die man im Kopf erledigt, die wird es in der Zukunft nicht mehr in der Form geben. Die wird ersetzt. Auch zum Beispiel einfache Software-Routinen zu schreiben, das wird ersetzt. Aber was nicht ersetzt werden wird, jetzt muss man ein bisschen zurückgehen, wie funktioniert eigentlich KI? Die geht da rein, die hat einen Korpus, also quasi das gesamte, wenn wir so wollen, das gesamte Textwissen der Menschheit, das Menschen mal ins Internet oder in Bücher eingegeben haben. Und jetzt schaut sich das alles an und aufgrund dessen kannst du dann so ganz grob sagen, ja, also so geht das ungefähr. Das macht es richtig gut. Auch mittlerweile kannst du ja Strukturen machen und ist jetzt auch mehr, das sagen immer viele, ja, ist ja nur so ein Papagei, der danach plappert. Das Ding ist definitiv eine Stufe höher erreicht, das muss man einfach mal sagen. Und jetzt ist aber wirklich wichtig zu sagen, wenn du sagst, ja, wie sieht das aus? Gibt es den Job überhaupt noch? Absolut, weil man in der Softwareentwicklung und so wie sie bei uns vermittelt wird und auch das, was unsere Leute antreibt, wirklich Probleme zu lösen, weil du immer an dem Punkt bist, wo du sagst, ich löse Probleme, die vorher noch nicht gelöst wurden. Und wenn du das jetzt mitnimmst mit dem, was ich eben erzählt habe, also das Ding guckt im Grunde genommen nur in die Vergangenheit rein, in der Vergangenheit wurde dein Problem ja noch nicht gelöst. Du kriegst vielleicht ein paar Ideen, aber dieses Problem zu lösen, also ich sage jetzt mal ganz neue Hardware, ganz neues Gerät, das noch nie programmiert wurde. Stell dir vor, das Mobiltelefon wird neu eingeführt. Und es ist ja auch noch nicht so lange her. Oder jetzt stell dir als nächstes vor, diese Brille von Apple. Also wurde jetzt gerade vorgestellt von den Entwicklern dort. Also so eine Brille nochmal soll angeblich viel, viel besser sein als alles, was es schon gibt. Ja, und auf einmal hat das jetzt jeder. Dann löst du Probleme, die vorher noch nicht da gewesen sind. Genau diese Aufgaben lernen unsere Programmiererinnen.
Wie lange sind die dann bei euch auf der Schule, bis sie fertig sind?
Gibt's dann Zeitraum? Das ist eine tolle Frage, weil dann kann ich schon noch eine weitere Besonderheit der 42 dir berichten. Und zwar, wir haben keinen festen Zeitraum, in dem die Studierenden das Studium abschließen. Es gibt keine Semester, auch keine Semesterferien. Es ist komplett selbststrukturiertes Lernen. Und das heißt, für unser Grundstudium, das wir jetzt gesehen haben, manche Leute, die das in 8 Monaten schaffen können. Mhm. Man muss auch keine vorherigen Skills haben. Man muss nicht programmieren können schon, um bei uns anzufangen. Der ist 3 Jahre lang Gabelstapler gefahren und ist dann zu uns gekommen, hat das super aufgenommen, ist total schnell gewesen und war dann fertig und ist jetzt hier auch schon untergekommen. Gibt aber auch Leute, also ich würde sagen, Durchschnitt ist 18 Monate. Gibt auch Leute, die dann 2 Jahre brauchen oder vielleicht ein ganz klein bisschen länger.
Jetzt gibt es natürlich immer die landläufige Meinung. Klar, ihr bildet in erster Linie auch die Programmierer für die Schwarzgruppe aus, weil die Schwarzstiftung natürlich das Ganze finanziert. Oder eben für IPAI, wo es ja natürlich auch unglaublich viele Programmierer gebraucht werden, wenn der neue Park dann hier nach Heilbronn kommt. Bleiben viele hier?
Ja, es bleiben einige der Studierenden hier. Ich würde mir natürlich wünschen, alle. Und vielleicht auch zu dem Punkt, also ich habe das ja, wir haben das ja vor 2 Jahren eröffnet, ziemlich genau eigentlich, also plus 2 Wochen. Und das, was ganz spannend war, der Herr Schwarz ist vorbeigekommen und ich hatte ihn dann parallel rumgeführt und dann war zu dieser Moment gekommen, wir waren ja alle super aufgeregt. Also das erste Mal kommen da Leute, das waren so ungefähr 100 Leute sind da angekommen. Du denkst so, oh Gott, gleich geht das los. Und dann ist ihm gezeigt, ich war ein bisschen aufgeregt. Wir haben nämlich auch so kleine Schlafräume, wo man sich zum Mittagsschlaf mal hinsetzen oder hinlegen kann. Ja, so Gott, ob ihm das alles so gefallen wird. Er ist da wirklich ganz, ganz positiv durchgegangen. Und dann hat er sich diesen Moment genommen, wirklich die Teamansprache auch zu machen. Fand ich total toll. Und dann sagt er, Sie tun das hier für die Region, hat er uns gesagt. Und das war für mich ein ganz wichtiger, ganz inspirierender Moment auch, wirklich zu sagen, das ist für mich die Richtung, in die wir hier gehen. Wir tun das für die Region. Wir versuchen, die Region voranzubringen. Wir versuchen, Talente für die Region auszubilden. Wir versuchen aber auch ein bisschen, wo es geht, mit der Stadt zu helfen. Es ist mir auch ein Anliegen, dass wir, das ist ein kleines Thema, Tech for Good, also Technologie für gute Sachen einsetzen und uns auch eben alle erstmal fragen, was heißt das eigentlich?
Heilbronn möchte ja das Silicon Valley in Europa werden. Wenn man jetzt mal die ganzen IFE-Pläne anschaut, ist das realistisch oder ein Tick zu hoch gegriffen?
Also ich würde davon schwerstens abraten. Ich habe 7 Jahre im Silicon Valley gelebt. Ich habe Situationen gesehen, und da geht es jetzt auch um das Soziale, um den sozialen Zusammenhang. Die Lehrerin meiner Kinder haben im Wohnwagen, also eine Lehrerin hat im Wohnwagen, die Klassenlehrerin hat im Wohnwagen gewohnt und musste dann alle 2 Tage ihren Wohnwagen umparken. Wenn jemand eine Krankheit bekommen hat, also da gab es eine Lehrerin mit Krebsdiagnose, dann haben wir alle zusammengeschmissen, dass wir es bezahlen konnten. Das ist eine Welt, die ich hier nicht so haben möchte und ich habe es auch nicht so erlebt, dass es ein unglaublich inspirierender Ort gewesen ist. Also mein Ratschlag für Heilbronn als so kleines Bild, was wir haben könnten hier über die nächsten Jahre, ist einfach, dass die USA oder Silicon Valley, sagt man immer, Land der Möglichkeiten. Und das ist auch so. Also es ist wirklich stark, mit richtig guten Leuten zusammenzuarbeiten. Das muss ich sagen, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Und ja, die Unternehmen kümmern sich sehr gut um ihre Mitarbeiter. Da gibt es auch Sachen, die sind nicht so toll, aber ich würde sagen, grundsätzlich habe ich da sehr viel Positives erleben dürfen. Aber ganz wichtig ist der Punkt zu sagen, wir sind eine Stadt der Möglichkeiten hier in Heilbronn. Wir bieten mit den Bildungsangeboten, die wir haben, auf einem Level was an den Leuten, was man in den USA so nicht bekommt. Das ist nämlich alles furchtbar teuer und man verschuldet sich für seine ersten Lebensjahre dann im Berufsleben ganz, ganz hoch, wenn man da in die richtigen Etagen oder einfach ein bisschen auch Ansprüche hat. Das ist wirklich traurig eigentlich. Und wir schaffen das hier, ein Angebot zu machen, auch mit den Bildungsangeboten, also unter 18, über 18. Die Dieter-Schwarz-Stiftung schafft es hier in so vielen Ebenen und das ist es eben, Möglichkeiten zu schaffen. Sicher muss man dann aufpassen. Ich finde es auch mal ganz toll, wenn die Stimme kritische Artikel schreibt und dann sagt, Mensch, also da sind ja auch nur so ein paar Dutzend Leute, die jetzt hier bei den Initiativen dabei sind. Ist doch gut. Also ich finde es ganz wichtig, diesen Blick auch auf die Sache zu haben, dass wir auch uns überlegen können, wie machen wir das denn richtig? Was fehlt denn bei uns? Ist das schon zu verwirrend? Also genau dieses, aber dann eben auch immer wieder, und deswegen freue ich mich jetzt auch so mit dir hier zu sprechen, einfach zu erklären, was wir machen.
Ja, weil man glaubt, man sieht dann wirklich auch ein bisschen klarer und das merke ich auch bei den Leserfragen, die eingegangen sind, wie sehr man dann Anteil nimmt. Ich habe jetzt eine Leserin, Ipek Erdemetz, fragt, inwieweit werden denn die Inhalte bzw. die Zielrichtung Ihrer Schule von der Dieter-Schwarz-Stiftung beeinflusst oder sind Sie gänzlich frei in der Gestaltung und Zielrichtung?
Eine super Frage. Ich bin gänzlich frei, aber jetzt ist, und also ich habe wirklich unglaubliche Möglichkeit, so empfinde ich das mit der Aufgabe, die ich habe, dass ich Vorschläge machen kann. Ich habe ja so eine gewisse Vorerfahrung, wie man Vorschläge macht aus der Zeit bei Google, wie man Projekte finanziert und dass ich die vorschlagen kann und dass immer erstmal geschaut wird, auch schon das Vertrauen da ist, okay, probieren wir mal aus. Das KI-Festival, wir sprechen gleich vielleicht nochmal drüber, ist so eine dieser Ideen, wo man sagt, lass uns das mal machen, okay, wir probieren es aus. So, wie viel Einfluss nimmt da sonst jetzt die Dieter-Schwarz-Stiftung oder die Gruppe vielleicht auch? Also auf einer Ebene keine. Wir sind ja eine Gesellschaft, wir sind ja eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir halten uns an die Gesetze und haben dann natürlich auch mit Ernst & Young jemanden, der uns da immer wieder auch genau berät, was wir dürfen und was nicht. Das das ist natürlich auch meine Aufgabe, im Rahmen des Gesetzes zu bleiben. Und auf der anderen Seite, und ich möchte es jetzt positiv formulieren, die Schwarzgruppe ist ja ein starker Arbeitgeber hier in der Region. Und wir haben es mit einem wirklich, wirklich interessanten Unternehmen zu tun, das diese Transformation macht von Handel, Hardware, also Objekte bewegen, jetzt hin zu einem digitalen Unternehmen. Ja. Mit der, falls das schon mal jemand gehört hat, also mit diesen Cloud-Sachen und zwar, genau. Das ist jetzt nicht hier diese Wolken da draußen, sondern das sind große Rechnerfarmen.
Der Schumann ist ja bei euch im Beirat mit drin. Ne? Also wenn man jetzt,
der Rolf Schumann ist bei uns im Beirat mit drin und das sind Möglichkeiten, so bin ich ja auch zu Google gekommen und habe das deswegen so genossen, in Unternehmen zu kommen oder auch für unsere Studierenden dann eben zu sehen, dass hier gibt es interessante Arbeitgeber in der Region. Ich kann da anfangen, ich kann da wirklich mitgestalten. Die Möglichkeiten, die wir ja haben, und das ist die Schwarzgruppe nicht allein dabei, wir haben 56, oder mittlerweile 63, jetzt neue, ich habe ein Update bekommen gerade jetzt für diesen Monat, 63 verschiedene Unternehmenspartnerschaften, also Menschen, die bei uns, Unternehmen, die bei uns Praktika anbieten. Ja, und wir sind da wirklich sehr, sehr vielfältig aufgestellt.
Ich habe noch eine Leserfrage, die passt jetzt wunderbar. Und zwar von Eduard Besel, der fragt, wie wird denn der Wissensfluss von fortgeschrittenen Studierenden zu Frischlingen sichergestellt? Gibt es Strukturen, Gruppenarbeiten, ähnlich wie in der Waldorfschule, oder ist es ein organisiertes Chaos, Anführungszeichen,
ja,
multipliziert mal, ja, Darwins Theorie?
Ja, absolut so ist es. Es ist das Vertrauen auf Selbstorganisation in Menschen, die lernen wollen. Wir haben ganz unterschiedliche Strukturen, die sich da stabilisieren oder ausbilden. Also ich könnte das jetzt fortführen, indem ich da bestimmte Grafiken noch dazu zeige, aber dieses System funktioniert. Es ist eben, und jeder, der sich auch in dieses System reinbegibt, weiß auch, ich kämpfe hier nicht gegeneinander, sondern hier geht es darum, dass wir alle lernen. Also die Philosophie der Leute, die da reinkommen, ist auch dann schon in Anführungsstrichen die richtige. Ich möchte aber auch ein Beispiel nennen. Also wir hatten einen ganz tollen Studier, der ist jetzt schon auch fertig geworden. Der ist 18 oder 19 gewesen, als er bei uns angefangen hat, der Erik. Und der hat einfach gesagt, du, ich bin jetzt hier 6, 7 Jahre, war ich im Keller. Niemand hat mich verstanden. Ich komme jetzt hier in einen Raum, wo die Leute das lernen wollen, auch teilweise, was ich schon kann. Der hat dann jeden Dienstag hat er dann so eine Art Vorlesung hat er dann organisiert. Und das fanden die Leute so toll. Die haben dann auch Videos aufgenommen und so. Und davon ist nichts geplant. Das passiert. Und das ist auch, glaube ich, das Tolle bei uns. Das ist für mich auch das, was mich begeistert. Ich kenne das ja aus der Welt bei Google. Wir haben auch viele Probleme gelöst. Wir haben extrem gut immer dann gearbeitet, wenn das Lernen und auch die Arbeit selbst organisiert funktioniert hat. Sobald Management-Attention reinkommt, also Projekte von oben, war das eigentlich immer schon ein Zeichen für mich, einen Schritt zur Seite zu machen, weil das dann oft nicht in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, Problemlösungen, oft nicht der effektivere Ansatz ist.
Man könnte viel noch ansprechen. Ich glaube, das wird in unser Zeitrahmen sprengen. Es gibt viele spannende Dinge, auch wenn ich in der Beilage gelesen habe, wie der Tagesablauf beispielsweise, wie der selbstständig gestaltet werden kann. Ja. Man kommt morgens, macht ein paar Stunden. Man kann auch mal geschwind, was ich auch wichtig finde, Sport machen zwischendurch, damit man nicht nur am Schreibtisch sitzt entsprechend. Oder abends verfolgt man sein eigenes Start-up noch parallel dazu. Mhm. Also unglaublich viele, kann ich nur empfehlen, das nochmal in der Beilage zu lesen. Und auch ganz spannend, es gibt natürlich eine internationale Zusammenarbeit, ne? Dass eure Studierenden dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, jetzt Geschichte mit XM Cyber, können nach Israel mal gehen, beispielsweise. Ja. Oder fand auch ganz spannend, dass einer war, glaube ich, ein junger Franzose, der hat bei Porsche, also MHP, ein Cloud-Problem gelöst. Also
das ist ja irre. Das sind ganz tolle Sachen, die da rauskommen. Ich kann jetzt auch mal unseren Newsletter empfehlen. Da haben wir viele dieser Beispiele, was die Studierenden da so schaffen. Da hatten wir zum Beispiel den Tim bei IDS in Obersullen. Der hat das dann geschafft. Da gab es eine Kamerarückrufaktion und der hat das dann geschafft, in einem ganz kurzen Zeitfenster die Kameras dann mit so einem Testverfahren da so zu prüfen, dass die Ausschussware da nicht zum Kunden ging. Das sind wirklich tolle Geschichten und ich kann es wirklich auch da nur nochmal sagen, also dass die lernen von Anfang an großen, großen praktischen Problemen zu arbeiten. Die Projekte dauern für die so eine Woche oder 4 Wochen. Das ist nicht wie Projektarbeit in der Schule, wo man dann nach einer Stunde fertig ist und dann ist wieder vorbei, sondern da sind die völlig auf sich alleine gestellt. Und das auch dann zu lernen, wann stelle ich eine Frage, wie recherchiere ich mir das raus, wo bin ich da eigentlich gerade, wann frage ich auch und wann nicht. Haben wir jetzt wirklich viele Beispiele auch, wo Unternehmen total begeistert sind, dass sie mit 42ern sich ergänzen können.
man das jetzt mal global sieht, wie weit sind wir denn eigentlich in Deutschland entfernt von den KI-Treibern in USA oder in China? Kann man noch eigene Nischen finden? Sind die anderen schon wieder viel zu weit? Weil man liest, man hört immer, gestern Abend auch bei Markus Lanz war das ein Thema, als Jürgen Schmidhuber dort zu Gast war und auch nochmal gesagt hat, der Bürokratismus in Deutschland ein großes Problem, dass da nichts vorangeht. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass wir lernen müssen, auch gerade in diesem Bereich die Probleme, vor denen wir stehen, klar zu formulieren. Ich glaube, dass es ganz einfach ist in dieser Zeit, sich auf Ängste zurückzuziehen, erstmal sagen, erstmal langsam alles abzustoppen. Ich glaube, das Rezept tatsächlich jetzt hier voranzukommen, da haben wir einzigartige Voraussetzungen, auch gerade nochmal hier in Heilbronn. Wir sind eine Clusterregion, wir haben hier viele Wirtschaftszweige, die auch eng miteinander arbeiten. Wir sind eine so kleine Großstadt, dass wir auch keine großen Bubbles haben, wie jetzt in Berlin oder München und die Leute sich so um sich selber drehen. Wir haben spannende Mittelständler, wo ich reingehen kann und sagen kann, so, pass mal auf, Leute, wir knallen jetzt da und da und da ein paar Sensoren drauf. Ja, wir machen diese Schritte, da haben wir auch tolle Angebote hier im Ökosystem. Wir machen jetzt die Schritte, wir machen euch fit. Es wird schwierig, also jetzt wieder genau zu dem Thema, da kann ich auch wirklich eine halbe Stunde allein drüber reden, aber es wird ganz, ganz schwierig, auch einige Leute mitzunehmen, das muss man auch sagen. Ja. Unternehmen, die sich jetzt noch nicht ordentlich digitalisiert haben, werden es unglaublich schwer haben in den nächsten Jahren.
Also wir hatten jetzt eine Umfrage und wenn ich 98% der Unternehmen sehe, die haben noch nie was mit KI zu tun gehabt. Das ist ja schon beängstigend eigentlich.
Jetzt muss man vorsichtig sein. Ich bin bei vielen Dingen optimistisch und auch da. Ich glaube, es ist ein Lernprozess. Ich glaube, wenn man KI möchte, ist eigentlich ganz lustig, dann muss ich auch ich darf nicht nur künstliche Intelligenz zulassen, sondern ich muss Unternehmensintelligenz zulassen. Und das heißt, dass ich eine lernende Organisation baue. Und das heißt auch, dass ich, was ich vorhin gesagt habe, dieses von oben nach unten, dass es ein bisschen aufgelöst wird, dass ich experimentiere, ein bisschen rumspiele, Sachen ausprobiere, vorher nicht genau weiß, wo ich in anderthalb Jahren rauskomme, in anderen Zyklen arbeite, als es vielleicht bei so einem langen Produktionszyklus der Fall ist und Designzyklus. Und dafür jetzt zu sensibilisieren, und ich sehe das in vielen Unternehmen, viele kommen ja auch zu uns, also ich hatte jetzt Bosch als ein Beispiel, die da schon sehr, sehr weit vorangeschritten sind. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, so schnell kriegt man das auch nicht hin. Also das meinte ich wirklich ernst. Man muss sich richtig ausreichend digitalisieren und man muss dann schauen, dass man auch eine Abteilung hat sozusagen, die auf der einen Seite die Daten schon mal da hat. Denn ich brauche auch, wenn ich das nicht habe, brauche ich auch keine KI. Eine KI kann nur das verarbeiten und schlau aus dem werden, was ich als Unternehmen hier sozusagen hier auch einfütter. Mhm. Und das heißt, bin ich nicht digitalisiert, kann ich vielleicht noch mal ChatGPT fragen, wie ich meine Mitarbeitergespräche führe, aber...
Das ist sehr gut. Jetzt hast du wunderbar eine Überleitung geschafft, nämlich ChatGPT müssen wir natürlich ansprechen. Da wird die Dynamik, da wird das Tempo wirklich auch nochmal ganz klar. Ja. Wenn man das sieht seit November, was sich da wirklich getan hat in einer Windeseile und wie das dazulernt und wie es Texte absaugt in der digitalen Welt, von Medien, wo sie ganz bewusst sagen, wo die auch hinter die Paywall kommen und alles absaugen bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Und es geht ja nicht nur darum, dass man ChatGPT sagen kann, schreib mir mal eine schöne Hochzeitsrede. Einer hat geheiratet hinter der Kamera, können wir auch Glückwünsche geben. Sondern macht ja auch noch ganz andere Sachen. Also sei es nun wirklich hochkomplexe Dinge. Ist ChatGPT mehr Fluch oder mehr Segen?
Wir müssen dafür sorgen, dass das ein Segen wird. Ich glaube, wenn man die Sachen, es gibt in diesem Raum, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, wird es auch sicherlich Leute geben, die das ausnutzen. Also wir hatten es ja bei euch mit dem Cyberangriff, glaube ich. Wir hatten es bei der Hochschule Heilbronn. Wir haben Akteure, die systemkritische Infrastruktur angreifen. Und wir müssen lernen, auf der einen Seite die Möglichkeiten da voll auszunutzen. Da gibt es eben ja auch hier viele Angebote, das ist XM Cyber angesprochen. Da uns wirklich zu entwickeln auf der einen Seite. Das ist aber, und das ist das Harsche vielleicht jetzt auch in Bezug auf Deutschland in den letzten 15, 20 Jahren. Ich glaube, wir haben das alles ein bisschen verballert damals die ersten 2000er Jahre, als dann das Internet doch eher so eine Spekulationsblase gewesen ist und wir uns dann nicht tief genug mit der Technik auseinandergesetzt haben, sondern einfach viel, da gab es große Beträge und das ist alles so ein bisschen gepoppt. Das war in den USA ja auch so. Aber es gab diese tiefere Bewegung. Google ist in der Zeit groß geworden, Amazon, weil die eine Vision hatten, die wollten irgendwo hin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der andere Teil. Wir müssen vor allem auch aufpassen, dass wir diese Entwicklung jetzt nicht zu stark verlangsamen. Wir müssen unterstützen, wir müssen uns da einsetzen, dass wir auch die Möglichkeiten ausschöpfen. Und ganz wichtig ist, wenn wir diese Möglichkeiten nicht ausschöpfen, wenn wir auch nicht uns fragen, wo wollen wir damit hin? Was können wir denn in 3, 4, 5 Jahren damit machen? Oder auch, wie können wir uns jetzt schon inspirieren lassen? Na, ist doch auch ganz klar, dass dann die Ängste größer werden, dass die Dinge, die jetzt schon nicht so gut laufen, noch schlimmer werden.
Was hältst du davon, dass es kontrolliert werden soll? Es werden jetzt bei der EU Regeln aufgestellt, es soll nationale Regeln geben.
Also meine Meinung ist da recht uninformiert. Ich schaue da immer auf die Leute, die das so aus den Branchen beurteilen. Auf der einen Seite der KI-Bundesverband macht sich da große Sorgen, auch die Startups selber natürlich. Aber es gibt auch Umfragen von Applied AI, wo Unternehmen sagen, das ist eigentlich ganz gut, weil wir dadurch eine Nachhaltigkeit in unsere Produkte hinbekommen in Europa und dann auch wissen, wie bei jetzt zum Beispiel, wie bei dem Datenschutz, dass wir hier Lösungen bauen, die dann auch für die nächsten 10 und 15 Jahre funktionieren und die auch dann anpassbar sind. Also ich höre so ein bisschen beides. Ich glaube, grundsätzlich auch bei der Frage wird ganz, ganz interessant sein zu iterieren. Ich glaube, wir müssen ganz vorsichtig sein, da zu große Mauern aufzubauen. Und ich finde es super spannend, jetzt auch uns England anzuschauen. Die haben nämlich gesagt, wir machen das nicht. Wir schauen jetzt erstmal, was läuft. Wir glauben, dass wir eigentlich schon relativ gute Regulierung haben, so wie unsere Gesetze aufgebaut sind. Und wenn das nicht so ist, werden wir Fall bei Fall dann entscheiden, möglichst schnell.
Italien hat es ja gestoppt zu Beginn, ne?
Genau, ja, genau richtig, ja. Genau richtig. Also du hast ganz unterschiedliche Sensibilitäten und du musst wirklich schauen, ich glaube, das ist auch dann die Aufgabe der Politik, das auch zu navigieren. Und nochmal, also wir leben in einer Zeit, wo viele Leute auch schon so ein bisschen am Limit sind, auch überlastet sind und auch nicht ganz mitgenommen werden. Und dann kommt jetzt noch so ein neues Ding da rein, wo die Leute da nicht so richtig mitmachen können. Das ist nix. Und deswegen bin ich da, also nochmal, ich bin wirklich, wirklich gerne in Heilbronn. Ich bin wirklich gerne aus dem Silicon Valley hierher gekommen, weil wir hier die Möglichkeit haben, auch ein Modell aufzubauen. Nicht jetzt so wie in Harvard oder Stanford und diesen Elite-Unis, wo es dann eben nur diesen einen Weg gibt, sondern wirklich eine Stadt aufzubauen, in der eigentlich einzigartig so viele tolle Bildungsangebote da sind, dass ich wirklich hoffe, dass möglichst viele Leute sich da mitgenommen fühlen.
Jetzt bist du schon wieder ein perfekter Verkäufer deiner Schule. Und ich glaube, da sind wir schon beim nächsten Thema und auf unserer Zielgerade. Denn Freude soll natürlich auch aufkommen bei KI-Festival. Wir haben es gerade vorhin schon angesprochen am Wochenende. Was wird denn geboten? Wo sollen die Leute hinkommen? Auf was können sie sich freuen?
Also einfach hingehen. Wir haben für alle was im Angebot. Da gibt's einfach das ich würde fast schon sagen normal, aber es stimmt auch nicht, es ist ein tolles Festivalprogramm. Wir haben viel Freizeitangebote. Es haben so viele Leute, machen es jetzt zum zweiten Mal. Beim letzten Mal waren 2.500 Leute da und wir hatten so viel begeisterte Mitmacher. Wir haben viele, viele Leute, Studierende auch, die zu uns gekommen sind, die auf dem Festival gewesen sind und gesagt haben, das war so toll, ich fange da an bei der 42 zu studieren. Aber, was hat man da? Man hat wirklich viele begeisterte Leute, man hat viele Leute, die auch Spaß möchten, die sich freuen auf diese Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, direkt mit Entwicklern von KI zu sprechen. Es gibt eine Festivalbühne, da liegt ein DJ auf und da gibt es immer mal wieder kleine Vorträge, die sind auf 8 Minuten runtergekocht, dass das auf gar keinen Fall zu langweilig wird. Und wir haben, ja, ist ja so.
Ja, heute beweisen wir, dass 30 Minuten auch nicht langweilig sind.
Ja, genau, sehr gut. Nein, genau. Wir haben über 30 Zelte, an denen unterschiedliche Bildungsangebote, aber jetzt eben auch zum Beispiel ganz, ganz spannende KI-Unternehmen hier aus der Region vertreten sind, ihre Lösung auch direkt vorstellen. Das ist alles vom kleinen KI-Entwickler, der sich privat in den letzten, der ist jetzt Ende 50, der sich in den letzten 5 Jahren damit beschäftigt hat, ich will jetzt mal KI machen. Und dann ging das los und jetzt hat er so einen Roboter aufgebaut, den er vorstellt am Samstag und am Sonntag. Und wir haben wirklich einfach von da bis ganz hoch, also Google ist dabei, Microsoft hat uns Rechner gestellt für die Workshops, die wir da auch anbieten. Es ist wirklich viel drin. Es gibt bei uns ein tolles kulinarisches Angebot. Nebenbei wird ein Volleyballturnier gespielt. Es gibt also Cloud-Management. Morgen und übermorgen soll ja besseres Wetter sein. Da gibt es Tretboote, da gibt es, glaube ich, Paddleboards. Also das wird... Wir haben Yoga-Sessions mit dabei, also das wird ein wirklich
großes, buntes,
fulminantes Angebot. Ja.
Wunderbar. Zum Schluss, die Maschinen lernen dazu, wird KI irgendwann mal klüger sein als der klügste Mensch?
Ja, also das ist, glaube ich, gar nicht mehr so lange hin. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei einem Intelligenzquotient, wenn wir das Ding mal testen, von über 150. Ja, da sind wir so im Bereich von, das schaffen vielleicht noch so 4-5% der Menschheit. Wir gehen fest davon aus, dass wir in einem halben Jahr beim Einstein sind und dann in einem Jahr über Einstein drüber hinaus. Also das glaube ich, das ist, glaube ich, relativ realistisch. Die Frage ist nur, wie setzen wir das ein? Also wo brauchen wir Intelligenz? Und ich glaube, das wird auch die Verschiebung jetzt sein, dass wir uns, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, es wird viele Umschichtungen geben. Es gibt viele Projektionen, die sagen, ja, das Ganze wird sich umschichten. Es wird in der Summe werden keine Jobs verloren. Es wird viele neue Aufgaben geben. Da eben wichtig, diese Umbesetzung, ja, das wird nicht für alle einfach. Aber also eben nochmal ganz wichtig, dieser Punkt, die Zukunft kann gestaltet werden. Wir müssen da jetzt anfangen, auch von Mensch zu Mensch, uns alle zu überlegen, wie wollen wir das machen. so eine Situation wie jetzt mit dem Lichterfest, dass man so viele Leute friedlich zusammenkommen hier in der Stadt. Waren wir auch beteiligt. Bei uns konnte man ein bisschen Tetris am Bollwerksturm spielen. Ja. Ja, das hat super Spaß gemacht. Da wird was Ähnliches werden wir auch wieder haben, jetzt am Festival. Aber ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass wir unter uns jetzt abstimmende Phase haben, wo wir auch genau für uns alle lernen, so wo wollen wir damit hin? Und dass wir Strukturen etablieren, wo man nicht gegeneinander steht, sondern wo wir hier genau das, was wir noch haben, diesen Zusammenhalt und auch die Möglichkeit, jetzt diese, deswegen Lichterfest, auch so unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Das ist genau die Aufgabe, die wir jetzt haben, KI für den Menschen zu gestalten.
Ein toller Blick in die Glaskugel, den du da schon machst. Wo steht die 42 Heilbronn in 5 Jahren?
Ich hoffe, dass wir so um die 600 Studierenden haben. Das baut sich jetzt so langsam auf. Ich hoffe, dass wir maßgeblich beteiligt sind an ganz, ganz tollen Projekten mit der Stadt, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ich hoffe, dass wir wirklich eine Art, ja, wenn man so möchte, in diesem Bereich auch ein institutionelles Vorbild sind, dass wir, wo wir ganz, ganz stark auf unsere Studierenden eingehen, wo wir das schaffen, gleichzeitig natürlich noch auch ein unglaublich gefragtes Ding sind bei den Studierenden, so dass jeder, der im Grunde genommen 18 ist, einfach wenn es darum geht, diese Berufswahl zu treffen, die Lernwege für sich abzuklären, jeder an die 42 denkt.
Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir haben, glaube ich, unglaublich viel Spannendes und Neues erfahren. Und vor allen Dingen, es war auch so verständlich, dass man ein bisschen Blick hinter die Kulissen machen konnte. Ich glaube, es wird nicht nur bei einer Sendung bleiben, denn du hast noch vieles zu erzählen. Wir hätten noch so vieles ansprechen können. Ja, aber wir bleiben natürlich im Austausch. Dir alles Gute. Super. Vielen Dank, dass du da warst.
Uwe, ganz herzlichen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke dir. Und ich danke Ihnen, wie immer, fürs Zuschauen hier bei Ohne Ausrede. 30. Sendung heute. Jetzt machen wir eine kurze Sommerpause, kehren dann im August wieder zurück. Dann gibt es eine große Runde mit mehreren Spitzenpolitikern aus dem Land. Wir hatten ja schon Winfried Kretschmann hier. Jetzt werden Spitzenpolitiker beispielsweise von der SPD, von der CDU, von der FDP hier bei uns in der Skybar mit dabei sein. Und sie werden immer informiert natürlich über unseren Newsletter aus der Chefredaktion. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie dann den dementsprechend auch abonnieren. Machen Sie es gut, gute Zeit und vor allen Dingen bleiben Sie gut informiert.